NDR Kultur à la carte.
Dazu begrüßt sie Martina Kode und ich bin heute draußen, wie man hört, mit dem Schriftsteller Jakob Nolte. Wir stehen hier an der IME in Hannover mit Blick auf das IME-Zentrum, denn da, Jakob Nolte spielt unter anderem ihr neuer Roman »Die Frau mit den vier Armen«. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass wir sprechen können.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, hier in dem IME-Park das Gespräch beginnen zu können.
Und wir beginnen das nicht ohne Hintersinn hier, denn es ist ein Kriminalroman und die erste Leiche wird hier gefunden. Wie kamst du denn drauf, diesen Ort zu wählen als Beginn und Dreh- und Angelpunkt? Denn letztlich endet der Roman auch hier.
Ich hatte für mich den Ort ausgewählt, weil er zum einen mit meinem Großwerden in Hannover verbunden ist. Also der IME-Park, die Glocksee, war ein Ort, den ich sozusagen als Kind und dann Jugendlicher vermehrt besucht habe. Gleichzeitig ist er ganz interessant darin, dass es ein Park ist und trotzdem bestimmt der Anblick des IME-Zentrums in dieser Raumschiffhaftigkeit sehr das Bild. Und das war für mich ein guter Punkt, auch um sozusagen das Milieu zu etablieren, um das erste Mordopfer sich handelt, der ein junger Mann im so studentischen Milieu ist, der auch in Linden wohnt. Und da fand ich das einen passenden Ort. Gleichzeitig ist es aber auch nah an der linken Kultur in Hannover, an der Glocksee, was ja ein Jugendzentrum ist, den noch besetzten Häusern und all diesem. Also es gibt was sehr Urbanes hier, gleichzeitig was Natürliches. Und ja, ist für mich ein Ort, den ich tatsächlich auch einfach mag.
Jetzt hast du schon ein paar Stichworte genannt. Wir haben uns geeinigt, dass wir beim Du sind. Und ein Stichwort war dein Aufwachsen hier in Hannover. Du bist geboren in Gehrden 1988, dann in Basinghausen aufgewachsen. Und das ist so ein bisschen der Speckgürtel von Hannover, ist nicht weit weg. Alte Bergarbeitersiedlung. Das heißt, hier gibt es einfach ganz viele Orte, die du als Kind und als Jugendlicher gesehen hast, besucht hast. Warum war für dich jetzt der Zeitpunkt, die auch mal in ein Buch einfließen zu lassen? Denn die anderen Bücher haben, soweit ich weiß, eigentlich nichts mit Hannover zu tun. Bergen spielt eine Rolle und halb Europa, aber Hannover ist neu.
Genau, in dem letzten Roman gibt es schon kurze Ausblicke nach Niedersachsen, aber da geht es um eine Figur, die vor allem sich in Berlin befindet. Und jetzt kam, glaube ich, also vielleicht dauert es über die Jahre des Schreibens, dass man erst so weit weg wie möglich sich schreibt und dann beginnt wieder das Interesse daran, wo man vielleicht als Kind mehr Zeit verbracht hat. Gar nicht in so einer Sentimentalität, sondern in der Frage von, was kenne ich eigentlich und was hat nochmal hier auch für Veränderungen stattgefunden. Und dann würde ich sogar vermuten, dass fast erst das Genre da war und ich dachte, okay, ich habe Lust, einen Krimi zu schreiben. Und dann war aber klar, der kann ja nur in Hannover spielen. Also es wäre jetzt gar nicht, gar nicht auf die Idee gekommen, einen Krimi zu schreiben, der in Berlin spielt oder in Köln oder in Lissabon oder wo auch immer. Es war dann für mich ganz klar, wenn Krimi, dann muss es Hannover sein.
Wir wollen ein bisschen sprechen über das Buch und natürlich auch die Orte und haben uns vorgenommen, in dieser Stunde ein paar wenigstens dieser Orte zu besuchen, an denen der Krimi spielt. Aber zuerst mal hören wir Musik. Und zwar hören wir einen ersten Wunsch, Canto Ostinato für ein oder mehrere Tasteninstrumente, Sektion 83 von Simeon ten Holt, gespielt von Sandra und Jeroen van Veen. Warum diese Musik?
Ich habe schon seit langem einen großen Faible für Minimalmusik und höre das einfach tatsächlich sehr viel beim Arbeiten. Ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich immer Musik hören, wenn sie arbeiten. Es gibt ja so zwei Parteien, die absolute Stille brauchen und die so ein bisschen Gedudel brauchen. Und ich gehöre zu der Gedudel-Fraktion, was, glaube ich, daran liegt, dass ich das Gefühl habe, dass es dann ein Teil meiner Aufmerksamkeit ist beansprucht oder ist in Arbeit und dann ist der Rest aufmerksam. Und für mich gibt es wie so eine Art von Freiheit, die damit einhergeht. Genau, und da gibt es so verschiedene Kandidatinnen für so 60er Jahre Avantgarde, Minimalmusik, die immer ist dann irgendwie so sehr melodisch und gleichzeitig auch meditativ darin. Darum mag ich es einfach gerne.
Musik NDR Kultur à la carte. Das war Canto Ostinato für ein oder mehrere Tasteninstrumente, Sektion 83, komponiert von Simeon ten Holt und gespielt von den Pianisten Jeroen und Sandra van Veen. In dieser besonderen Ausgabe von NDR Kultur à la carte bin ich mit Jakob Nolte unterwegs gewesen und wir haben über seinen neuen Roman »Die Frau mit den vier Armen« an jenen Orten in Hannover gesprochen, an denen auch der Roman spielt. Das ist ein Kriminalroman und wir sind jetzt im ersten Teil unserer Wanderung durch sonnige und von Vogelzwitschern durchzogene Hannover vor dem IME-Zentrum, relativ in der Mitte der Stadt. Und was dort geschieht und warum es ein wichtiger Ort ist für den Roman, das hören Sie jetzt. Der Beginn findet tatsächlich an dem Ort statt, an dem wir jetzt stehen, nämlich im IME-Park in Hannover gegenüber dem IME-Zentrum, einem unglaublichen Monumentalbau aus vielen kleinen Fensterchen und Balkonen. Und hier findet die Kriminalkommissarin Rita Eitzinger ihren Fall. Sie findet nämlich die Leiche eines jungen Mannes. Es kommen kuriose Namen in diesem Buch vor. Gerade Rita Eitzinger in Hannover anzusiedeln, ist sehr schön. Sie kommt aus dem Bayerischen, stellt sich dann irgendwann raus. Namen wie H. Liebli, der Staatsanwalt heißt Beller mit Nachnamen. Also bei den Namen hattest du Spaß.
Ja, ich glaube, die Namen machen mir immer Spaß. Aber es dauert auch lange, bis man die Namen findet. Es ist häufig auch ein längerer Prozess. Also dann irgendwie müssen sie dann auch stimmen. Was dann aber zum Beispiel manchmal schwierig ist, wenn zwei Namen dann mit I aufhören, dann ist es zum Beispiel schwierig. Also die müssen auch innerhalb der Komposition, müssen die Namen auch so miteinander klingen können. Und da muss man ein bisschen dann aufpassen. Aber viele Namen sind auch aus Hannover. Das sind dann auch Namen, die zum Teil einfach hier auf Klingelschildern standen. Zum Beispiel in der WG. Also die WG am Schwarzen Bären, die Namen sind alle auf dem Klingelschild auch. Es gibt eine Wohnung, wo diese Menschen wohnen.
Wissen die das?
Noch nicht, aber ich wollte ihnen dann so ein Buch in den Briefschlitz stecken mit Verweis auf die Seite, wo sie das dann rausbekommen. Aber natürlich weiß ich auch nicht, ob sie immer noch da leben, weil, wie wir von WGs wissen, es ist hohe Fluktuation. Also ob da noch Hüske und Küwü, ob die noch alle da sind, das weiß ich nicht mehr. Aber ich wollte ihnen auf jeden Fall ein Exemplar in voller Dankbarkeit zukommen lassen, in der Hoffnung, dass sie dann nicht Persönlichkeitsrechte anmelden und das dann doch nicht mehr wollen.
Diese Rita Eitzinger ist eine kuriose Figur. Also sie ist begeisterter Motorsportfan, baut Modellautos zusammen, ist auf der anderen Seite, wie wahrscheinlich die meisten im Polizeidienst, zumindest die, die wir aus Krimis kennen, zerrüttet. Und es gelingt ihr auch auf Pressekonferenzen einfach alle total zu erschüttern und Sachen zu sagen, die man eigentlich nicht auf Pressekonferenzen sagen sollte. Also eine rundum kuriose Figur. Hat die dich auch beim Schreiben manchmal überrascht?
Eher die Möglichkeiten, die aufgemacht wurden durch sie. Aber stimmt, dass es nicht so ist. Also ich habe nicht so viel darüber vorher nachgedacht. Es gab einen Ausgangspunkt, wo ich dachte, das wäre interessant für eine Mordkommissarin oder für eine Kommissarin. Den Ausgangspunkt sage ich aber nicht. Und von da aus ging es alles los, zu sagen, aha, okay, wenn das der Fall ist, dann könnte auch das und das und das. Und dann hat es eigentlich sehr Spaß gemacht, weil ich glaube, dass die Figur, also für mich ist es eine sehr traurige Figur, die eine sehr große Sehnsucht danach hat, glücklich zu sein und zufrieden zu sein und gut mit der Welt zu sein. Also irgendwie hat die Probleme mit der Welt und trotzdem hat die eine sehr große Sehnsucht danach, mit dieser Welt ins Reine zu kommen und aufrecht dazustehen. Und das ist was, was ich sehr an ihr mag. Nur ist sie auch ein seltsames Temperament. Und sie flucht ja auch ganz viel, beispielsweise. So ist es dann auf einmal. Dann wird ganz viel geflucht und dann dachte ich aber auch, na gut, dann passt es halt. Also auf eine Art, genau, ich finde es eigentlich schön, weil sie in vielen Punkten so sehr versucht, auch das Richtige zu machen. Weil ich dann gleichzeitig den Eindruck habe, es hat dann wieder viel mit Polizeiarbeit zu tun oder sollte oder könnte was mit Polizeiarbeit zu tun haben, wenn es mein Beruf ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Was bedeutet das für all diese kleinen Fragen, die wir in unserer Umwelt mit Gerechtigkeit haben, von Ernährung, Fliegen, Einkaufen, ethischer Konsum, was wähle ich? Also ist sozusagen die berufliche Gerechtigkeit, ist die sozusagen mit einem moralischen Weltbild verbunden oder nicht? Und das, finde ich, hat eigentlich Spaß gemacht, dann daran so ein bisschen rumzudoktern und zu schauen, wo man das halt hinbekommt. Und als jemand, der sehr bemüht ist für viele Sachen, ihre Hobbys, das Kochen, Freundschaften, wo es irgendwie geht, aber halt auch scheitert in manchen Punkten.
Beim Kochen zum Beispiel.
Beispielsweise beim Kochen, ja.
Wir hören eine weitere Wunschmusik von dir, und zwar Woman in Late von Giovanni Venosta. Und da gibt es den schönen Untertitel Improbable Music for People Who Aren't Very Disposed.
Ist auch einfach Musik, die ich gerne mag. In diesem Fall hat es natürlich mehr Melodie und Schwung als die Musik, die wir da vorgehört haben. Irgendwie atmet das auch so einen Geist der 70er Jahre, glaube ich, der mir irgendwie gefällt.
Der Kultur à la carte Woman in Ladies, dieser Titel von Giovanni Venosta. In dieser Stunde ist der Schriftsteller Jakob Nolte zu Gast, doch vielmehr sind wir, Jakob Nolte und ich, auf dem Weg durchs sonnige Hannover. Wir sprechen an den Orten der Handlung über seinen neuen Roman Die Frau mit den vier Armen, der auch ein Niedersachsen-Noir, also ein Kriminalroman der dunkleren Sorte, schon betitelt wurde. Und wir haben jetzt den Ort gewechselt, sind ein bisschen über Brücken gelaufen und befinden uns nun vor dem Sirin-Supermarkt auf der Limmerstraße. Ein Ort, in dem man sowohl speisen kann als auch Einkäufe tätigen kann. Und es ist ein Ort, an dem etliche seiner Protagonistinnen und Protagonisten vorbeikommen. Weiter geht's also mit unserem Streifzug durch Hannover. Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du als in Basinghausen aufgewachsener natürlich viele Orte der Kindheit und der Jugend hier verarbeitet hast in dem Buch. Wie kam das überhaupt, dass du das Gefühl hattest, ich möchte schreiben? Ging das übers Theater? Denn du hast ja szenisches Schreiben gelernt.
Genau, ich habe in Berlin szenisches Schreiben studiert, an der UdK. Und da waren Wörter eigentlich immer nur ein Zweck dafür zu spielen. Also eine Grundlage dafür, dass man Theater machen konnte. Das heißt, meine ersten Versuche überhaupt mit Text zu arbeiten, liefen immer über die Vorstellung, dass daraus eine Form von Theater entstehen würde. Im Hintergrund werden jetzt die Flaschen von Rewe aufgeräumt.
Wir können ja mal ein Stückchen gehen. Aber angefangen hat das mit der Theaterleidenschaft hier am Jungen Theater, ne, am Schauspielhaus.
Genau, ich habe am Schauspielhaus in Hannover angefangen, Theater zu machen, bei Barbara Kantl, der Theaterpädagogin. Witzigerweise bin ich über Sascha Mariana Salzmann, mit der ich auf der gleichen Schule war, an diese Theaterpädagogin weitergeleitet wurde, wo ich dann Schulpraktikum gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, in den Jugendclubs in Hannover Theater zu spielen. Und da begann eben die Fragen nach Schreiben überhaupt. Beim Studieren, ich hatte die Wahl zwischen Regie und Schreiben. Mehr oder weniger die Wahl, aber so ungefähr. Und dann, okay, ich möchte lieber Schreiben machen. Und dann kam aus der vielen Schreibpraxis beim Studieren dann die Sehnsucht, eigentlich Prosa zu schreiben. Also Texte, die nicht an Menschen gebunden sind. Weil Theatertexte müssen ja immer irgendwelche Leute auswendig lernen und sprechen. Und es ist auch eine andere Form von, wie die Texte funktionieren. Zum Beispiel Poesie funktioniert für mich ganz anders im Theater. Und so konnte ich dann alle poetischen Gelüste konnte ich dann einfach in der Prosa ausmachen mit mir, ohne dass ich weiß, jemand muss das 6 Wochen lang auswendig lernen und sich immer damit rumquälen, dass der Himmel, der jetzt als schwarz bezeichnet wird oder so, obwohl der in Wirklichkeit nur wie auch immer ist. Vor allem war es eine Freiheit für mich, Prosa zu schreiben, sozusagen dafür, dass ich dann wusste, okay, das sind Texte, die sind zum Lesen da und nicht mehr Texte, die dafür da sind, gesprochen zu werden.
Das heißt, wo du gerade gesagt hast, Regie oder Schreiben, das heißt so die Theaterleidenschaft war wirklich das Vorrangige und nachher kam der Text oder hast du früher schon Texte geschrieben?
Als Kind wollte ich immer Comicautor werden. Da gab es auch Texte schon. Also es gibt auch so Zeichnungen, wo halt Wörter draufstehen. Also das sind für mich eigentlich auch so Anfänge von Schreibprozessen oder so alte, es gibt so alte Notizbücher, wo dann auch so dicke poetische Sätze drinstehen, die man vielleicht als so 17-Jähriger schreibt. Es gibt so ein paar so wie so Gags oder so in diesen alten Notizbüchern, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich gar nicht verändert. Also man merkt das schon wie so eine Leidenschaft für zum Beispiel Humor oder so.
Ich glaube, wir müssen bald auch mal ein Stückchen aus dem Buch hören. Ich würde vorschlagen, wir machen uns auf den Weg zur Polizei in der Waterloo-Straße und dann spielen wir währenddessen einfach die nächste Musik.
Thank you.
Esqualo von Astor Piazzolla war das in NDR Kultur à la carte, gespielt von Isabel van Köhlen und ihrem Ensemble. Weiter geht's mit dem Gespräch zwischen Jakob Nolte und mir. Wir setzen uns nun ins Auto und fahren rüber von Linden, dem Stadtteil in Hannover, in dem wir eben waren, und sprachen zu einem anderen Ort, nämlich zur großen alten Polizeistation in der Waterloo-Straße. Dort werden wir gleich ankommen. Auf dem Weg allerdings erzählt mir Jakob Nolte noch von einigen Gedanken und Besonderheiten beim Schreiben seines neuen Romans Die Frau mit den vier Armen.
Ja, da ist auch wirklich die Frage, was ist das eigentlich, was man in Deutschland so liebt an der MOKO? Ist das, also dass Gerechtigkeit waltet, dass das Gute siegt, dass also es passiert etwas Schreckliches und die Rationalität stellt wieder das Gleichgewicht her. Also irgendwas scheint daran wie so eine Gute-Nacht-Geschichte für einen großen Teil der Bevölkerung zu sein, von dem ich mich gar nicht ausschließen möchte, das ist gar nicht jetzt abwertend gemeint, sondern irgendwie scheint das, genau, einen zu beruhigen, das Wissen, Unrecht geschieht und wird vergolten. Und all diese Fragen auch dann um, ja genau, Gerechtigkeit, die aber eben in dieser Institution verbunden ist, die aber gar nicht, sondern die keine weiße Weste hat für mich, das fand ich eigentlich sehr interessant. Und dann ergibt sich das oder gab es sich so ein bisschen von selbst, zu sagen, okay, ich will versuchen, ein paar Typen zu schildern, von denen ich glaube oder von denen ich gehört habe, dass sie so in der Polizei irgendwie da sind. Zum Beispiel Fragen von, wie geht man mit Trauma um?
Ja.
Denn viele Polizeibeamte und Beamtinnen erleben natürlich ziemlich schreckliches Zeug oder sehen schreckliche Bilder. Tote, zerstörte Familien, Opfer von verschiedensten Formen von Gewalt, die da zum Alltag gehören können. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird das verarbeitet? Und es gibt da dann Möglichkeiten, Therapie zu machen, oder es gibt Leute, die machen dann super viel Sport, es gibt Leute, die viel Alkohol trinken, um irgendwie eigentlich damit klarzukommen, was man da so erlebt. Und genau, das fand ich erstmal alles interessant und habe dann gedacht, okay, dann habe ich sozusagen verschiedene Typen so angelegt. Genau, aber auch worüber definiere ich mich? Also wie leicht fällt es mir aber auch, zu meiner Familie zurückzugehen, wenn ich mich gerade mit einem Mord an einem Kind beschäftige? Also all diese Fragen sind schon, finde ich, relevante Fragen. Und dann beginnt das Fantasieren darüber und die Vorstellung und die Fragen, okay, wie soll das bei mir aussehen? Und gleichzeitig fand ich es aber auch lustig oder interessant, die Polizeiarbeit auch noch auf andere Bereiche auszuweiten. Und zu sagen, zum Beispiel, was bedeutet dieses Grübeln? Also für uns, oder in der Psychoanalyse, ist Grübeln eine Form von Depression sein kann. Wenn man immer nur über die gleichen Dinge nachdenkt und sich so in Kreisen bewegt. Und dass das aber die Arbeit ist, die Kommissarin oder der Kommissar da leisten müssen, fand ich dann zum Beispiel ganz interessant. Mhm. Und diese Verbindung auch zu suchen, oder wenn sich viele Leute sich Dating-App-Profile anschauen und dann, aber so wie sich alle Leute, die auf Dating-Apps sind oder nicht, diese Dating-App-Profile anschauen, versuchen so, also so viel wie möglich herauszubekommen über diese drei kleinen Bildchen und die Bio, die dazu steht. Also wo man selber vielleicht, wenn wer das kennt, irgendwie in so einer Form von so Polizeiarbeit mit beschäftigt ist, um irgendwas herauszubekommen, mehr zu erfahren über diese Person, das dann zu übertragen und zu sagen, okay, das macht jetzt die Polizei gemeinsam. Und die bewerten alle die Fotos und was da drin steht und versuchen es irgendwie einzuschätzen. Das waren dann Sachen, die ich so ganz lustig fand. Also wo für mich dann die Frage war, wo ist in meinem Leben eigentlich Polizeialltag und wo ist im Polizeialltag mein Leben oder so? Also das fand ich dann zum Beispiel einfach ganz lustig, oder das ist dann freudvoll, also das macht Spaß zu schreiben.
Das heißt, du machst dir wirklich so eine Skizze mit unterschiedlichen Figuren, über die Namen haben wir ja schon gesprochen, und zwischendrin lässt du einen wie auch immer gearteten Erzähler eine Erzählposition, aber auch Grundsätzliches sagen. Wie zum Beispiel über die Menschen, die sich dann zufällig in dieser Polizeiwache befinden, zu der wir gerade auf dem Weg sind. Und den Versuch überhaupt, sich selbst zu verstehen und die Welt zu verstehen. Und ja, Zusammenhänge. Und das geht los mit, dass man nicht weiß, warum ein Computer funktioniert. Und endet damit, dass wir überhaupt nicht wissen, was der Mensch überhaupt ist. Und was unter der Oberfläche sich abspielt. Also das heißt, da gehen dann auch immer wieder so grundsätzliche Überlegungen mit rein, die vielleicht auch was damit zu tun haben, was du vorhin erzählt hast, eben mit diesen großen Sätzen und Gedanken, die schon in den ersten Comic-Skizzen da waren.
Ich glaube, diese Passagen sind auch mit der Art des Genres verknüpft für mich, weil es Versuche gibt, Dinge zu erklären und zu benennen und sich einen Reim auf alles zu machen, auf die Welt, auf das Leben. Und ich finde es dann immer, dass das dann schon manchmal die Herausforderung, denen ich mich da stellen möchte, in so einem Text zu sagen, okay, also das hat natürlich auch was mit dem Erzählen selbst zu tun. Also wir sind an einem Zeitpunkt in der Geschichte, wo wir jetzt das Polizeirevier kennenlernen. So, es gibt so eine Art Establishing-Shot über das Polizeirevier. Und dann ist für mich die Frage, okay, aber was ist das Polizeirevier? Wie weit kann eine Beschreibung dazu geben? Gerade in einem Text, der immer wieder davon handelt, zu hoffen, die richtigen Beschreibungen zu finden und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Es geht ja auch viel um so Benennung. Was dann ja auch wieder was ist, worunter die Figuren zum Teil leiden. Also wie beschreibe ich mein eigenes Leben? Beschreibe ich die positiven Dinge oder beschreibe ich die negativen Dinge? Beschreibe ich, wo ich herkomme oder beschreibe ich, wie ich aussehe? Wir haben eine unglaublich große Auswahl an Möglichkeiten, um zu sagen, diese Person bin ich. Und je nachdem, was ich auswähle, geht es mir, glaube ich, besser oder schlechter. Also je nachdem, worauf ich mich konzentriere, wenn ich unglücklich damit bin, wie ich aussehe, kann ich mich darauf konzentrieren und werde unheimlich darunter leiden. Wenn ich aber einfach sage, ich bin total froh damit, wie ich aussehe, was ja wirklich einfach nur die eine Entscheidung ist. Natürlich gibt's machtvolle Beschreibungen, die in Gesellschaften herrschen, unter denen Menschen verständlicherweise leiden. Aber bis zu einem gewissen Grad steht es einem auch frei, sich selbst so zu beschreiben, wie man möchte. Und in diesen etwas größer angelegten Beschreibungspassagen ist das immer auch damit für mich auf eine Art verknüpft. Zu sagen, wie wollen wir die Sachen sehen? Wenn wir das Polizeigebäude sehen, was wollen wir beschreiben oder was wollen wir daran uns angucken? In diesem Sinne gucken wir uns jetzt das Polizeigebäude an.
Wir gucken uns das jetzt an. Vielleicht hören wir noch eine kurze Musik vorher, aber prinzipiell gucken wir es uns an.
Six, seven, eight. say when it gets a wind for the sailboat that it could, so it could be those words. So if you catch the bank of the world traveler from 10 months ago, do you remember Hans the bus driver? Well, I put the red ball on the blue ball and the two black balls, and Hans pushed on his brakes and the four balls went down to that. And Hans said, get those four balls away from the camp shift. Well, these are the days of my friends, and these are the days of my friends. It can get the rumors with these rumors. So will it get some wind for the sailboat, and it could be for it is. Will it get some wind for the sailboat, and it could be for it is. It can get the rumors with these rumors, and it could be where it is. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It could be Frankie, it could be Harry, it could be very fresh and clean. It could be a blue one. These are the days, my friends.
The days,
these are the days, my friends. It could get some wind for the sailboats, and it could get sailboats. It could get the railroad for those workers, and it could get for it as well. It could be a balloon, it could be Frankie, it could be very fresh and clean. These are the days, my friends, and these are the days, my friends.
These are the days, my friends.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Get the railroad, these workers, it could be
6, 7, 8.
Two lovers sat on a park bench, with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. Do you love me, John? She asked. You know I love you, darling, he replied. I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being. Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more she spoke. How much do you love me, John? She asked. He answered. How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say?
NDR Kultur à la carte, und das war ein weiterer Musikwunsch unseres heutigen Gastes, des Schriftstellers Jakob Nolte. Wir hörten Nie Play 5 aus Einstein on the Beach von Philip Glass. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Ja, auch ähnlich wie das erste ist ja Philip Glass so der Großmeister, wahrscheinlich der bekannteste der Minimalmusikvertreter. Und diese Oper, aus der das ist, Einstein on the Beach, gehört wahrscheinlich auch zu den Musiken, die ich in meinem Leben schon am häufigsten gehört habe. Und das Ende ist dieses unfassbar pathetische Gedicht, wo es um die Liebe geht. Und ich finde es ganz großartig. Ich finde es wirklich ganz rührend. Immer wieder, wenn ich es höre. Vor allem, wenn man wirklich durch die so 3-4 Stunden, die das dauert, durchkommt. Und dann hört es auf diesem Gedicht darüber auf, dass man die Liebe zu messen so ist wie mit einem Löffel das Meer auslöffeln oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber es gibt so eine Verbindung zwischen Pathos oder zwischen einer Form von Pathos und Avantgarde, den ich immer mochte. Ich mag immer Verbindung, also immer sozusagen so Kitsch und Avantgarde, Albernheit und Avantgarde, also immer wenn das Hohe und das Niedrige sich treffen, wenn man dieses Gedicht als das Niedrige bezeichnen möchte, was vielleicht weit ein bisschen fast-stretched ist. Aber nee, ist eigentlich okay, kann man schon sagen, ist ein bisschen kitschiges Gedicht. Und das aber in Verbindung mit diesem großen Aufwand der Minimalmusik, finde ich klasse.
Jakob Nolte und ich sind mittlerweile an der Polizeistation in Hannover in der Waterloostraße angekommen. Und jetzt hören wir auch gleich einen Auszug aus seinem Roman Die Frau mit den vier Armen.
Die Polizeidirektion Hannover in der Waterloostraße 9 war zum Großteil aus Steinen zusammengesetzt. Diese waren zu einem Kasten geformt. In den Kasten waren Löcher eingelassen, sogenannte Fenster, und weil sie aus einem durchsichtigen Material aus Quarzsand, Kalk und Soda bestanden, konnte man durch sie durchgucken. Außerdem boten sie die Möglichkeit, frische Luft reinzulassen, denn man konnte die Fenster öffnen und schließen. Das passierte mehrmals täglich, musste sogar passieren, sonst wurden die Polizistinnen und Polizisten müde. Befanden sie sich in Räumen, wurde die Luft darin nach einer Weile schlecht. Das Innere des Gebäudes bestand aus Wänden und Türen, die Zimmer abteilten, in denen verschieden hohe Ebenen eingezogen waren. Einige dieser Ebenen waren Tische, andere Stühle oder Regale. An den Decken waren Lampen, das Licht, das sie spendeten, war weiß. Auf den Tischen standen Monitore und Tastaturen, unter den Tischen waren Computer. Auch Mäuse befanden sich auf den Tischen. So nannte man die Plastikhalbkugeln, mit denen die Computer bedient wurden. Die Monitore bestanden auch aus Lampen, aber aus tausenden winzig kleinen Lampen, die rot, blau und grün leuchten konnten und dadurch in der Lage waren, alles darzustellen, was sichtbar war. Niemand wusste, warum die Computer dazu in der Lage waren, alles darzustellen, was sichtbar war. Während einige noch verstanden, wie Elektrizität zu Licht werden konnte, hörte die Vorstellungskraft hier auf. Also wie sich Elektrizität in einen unendlichen Möglichkeitsraum des optisch Wahrnehmbaren verwandelte. Ähnlich wenig wie über die Computer wusste man über den Planeten Erde. Zwar war ungefähr bekannt, wie seine Kruste aussah, aber viel mehr auch nicht. Die meisten dachten, dass irgendwo unter ihnen Magma wäre, also eine gigantische Masse an flüssigem Stein. Aber das stimmte nur halb. Der Erdkern bestand aus Eisen und Nickel und war hart. Nur um ihn herum war es ein bisschen flüssig. Übrigens bestand das Magma, wie das Glas, zum Großteil aus Quarz. Ähnlich wenig wie über das Innere der Erde wussten die Menschen über die Menschen. Zwar war ungefähr bekannt, wie ihre Oberflächen aussahen, also ihre Körper, aber bei ihren Seelen wurde es knifflig.
Jakob Nolte, vielen Dank. Ein Auszug aus Die Frau mit den vier Armen, gelesen vor der Polizeiwache in Hannover. Und auch dort spielt natürlich ein Großteil seines neuen Romans. Stichwort Ende des Romans. Das ist ja in diesem Fall tatsächlich ein Ende, was ich, glaube ich, dreimal gelesen habe. Ich weiß nicht, wollen wir es lesen? Oder soll das nicht verraten werden?
Das können wir nicht verraten.
Können wir nicht verraten? Schade. Aber das dachte ich jedenfalls, um das noch ein bisschen auszuweiten, die Spannung, ist eine Art Einfall, den man einfach aufschreiben muss, oder? Das kommt. Sowas kann man nicht planen.
Häufig bei den Büchern, die ich schreibe, weiß ich ganz früh, was das Ende ist. Und nie, wie es zu dem Ende hinkommt. Ich vergesse immer alles vom Schreibprozess. Das ist ganz seltsam. Für mich ist das irgendwie, Schreiben ist wie so das, als tauscht man reale Zeit ein gegen Zeit, die man danach lesen kann. Ich vergesse, also es ist wirklich, ich weiß immer nicht mehr, wie es war, die Sachen zu schreiben. Deswegen ich in diesem Fall auch nicht mehr weiß, ob ich das Ende schon vorher kannte oder nicht. Meine eigentlich schon, dass ich vorher, also eigentlich habe ich immer weiß ich, wo es hingehen soll. Nee, kann auch sein, dass es in dem, nee, wahrscheinlich kam es in dem Moment. Aber so ungefähr wusste ich, doch ich glaube, dass es sozusagen, wo es endet und all diese Sachen wusste ich. Aber ob der letzte Satz ist, weiß ich nicht mehr. Manchmal wusste ich den letzten Satz schon ganz, ganz lange. Naja, ist ein bisschen vage Aussage, aber ja.
Na, manchmal kann man Prozesse auch nicht einfach so beschreiben.
Aber ich mag das Ende auch gerne.
Gut, wir schweigen über das Ende, hören aber eine nächste Musik. Und zwar nochmal einen Wunsch aus Johannes Brahms Vier Ernste Gesänge, Opus 121, die Nummer 4, Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete. Gibt es eine Bewandtnis zu dem Wunsch?
Ich habe irgendwann angefangen, sehr viel Brahms zu hören. Und ich hatte, glaube ich, mehrere Brahms-Wünsche, also mehrere Brahms-Möglichkeiten gegeben. Die Vier Ernsten Gesänge, die hätte ich sehr viel gehört, als ich das letzte Buch geschrieben habe, weil die sich mit dem Priester Salomon beschäftigen, und diesem sehr düsteren Kapitel aus der Bibel, und weil so ein Gryphius spreche, so es ist alles eitel, und das singt dann der Fischer Dieskau, da werden alle Kulturtrigger des letzten Jahrhunderts bei mir irgendwie so bis ins Rote reingetriggert. Und dann hatte ich jetzt aber mich auch mehr angefreut mit so fröhlicheren Brahms-Liedern, Aber anscheinend ist es nicht so, also es ist anscheinend nichts aus der Sommerfrische geworden, sondern doch was anderes. Ich mag die Texte tatsächlich und die Ernsthaftigkeit dieser Texte gefällt mir, imponiert mir sehr, auch in der Vortragsweise. In dem Roman gibt es ja auch einen Chorleiter, der so ein bisschen schwierige Figur ist und der würde das hassen, diese Musik.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten Dietrich Fischer-Dieskau. Er sang »Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete« aus den vier ernsten Gesängen von Johannes Brahms und wurde am Klavier begleitet von Daniel Barenboim. Das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes, des Schriftstellers Jakob Nolte. Und wir beide haben uns ja in dieser Stunde auf einen Streifzug durch Hannover begeben, um an einigen jener Orte über sein neues Buch zu sprechen, an denen das Buch auch spielt. Die Frau mit den vier Armen ist der Titel des Kriminalromans. Und jetzt geht's weiter mit Jakob Nolte und mir draußen bei schönem Wetter vor der Polizeistation in der Waterloostraße mitten in Hannover. Wenn du gerade gesagt hast, dass das Ende ist eigentlich schon für dich klar, wenn du anfängst oder du hast so einen inneren Rahmen. Wie viele Enden hast du denn schon im Kopf oder Rahmen, die du demnächst aufschreiben willst oder in der weiteren Zukunft?
Eins. Erstmal nur eins. Ich glaube, zwei, es würde mich zu sehr stressen. Weil es dauert ja so lange, ein Buch zu schreiben. Wenn ich jetzt wüsste, ich muss erst ein Buch schreiben und dann das nächste, dann würde mich das total ärgern. Oder also es wäre zu viel zu tun, glaube ich. Es ist schon auch, oder ich empfinde diesen Schreibprozess schon auch wie etwas, dass man was festhalten möchte. Weil man das Gefühl, okay, ich bin jetzt gerade dabei und ich versuche das jetzt zusammenzuhalten. Und es ist mit einer gewissen Anspannung verbunden, weil man halt noch nicht weiß, ob man alles so schafft, wie man es möchte, ob man durchkommt oder nicht, oder ob die Datei verloren geht oder was auch immer für Dinge passieren könnten. Aber meistens bin ich mit einer Sache beschäftigt. Und die muss dann auch erstmal bis zum Ende kommen. Wenn was Zweites nebenher wäre, dann würden die sich dann so bedrängen gegenseitig. Das könnte ich mir gar nicht, das würde ich gar nicht wollen.
Das heißt, es gibt nicht irgendwie ein verborgenes Notizbuch, in dem du Einfälle notierst oder sowas, wo du sagst, okay, ist super, passt aber nicht rein, vielleicht für was anderes?
Doch, Einfälle schon. Früher auch mehr, dass ich so viel wie diese Sachen aufgesammelt habe. Ich habe neulich, weil ich auch so eine Ausstellung über Editieren, von Chandler, Raymond Chandler, der hat so Similarities gesammelt, also wo er nur so Sachen verglichen hat. She stood there like a house in the rain oder so. Ich weiß, wahrscheinlich ein bisschen bessere Vergleich. Aber ne, das ist ja nur gesammelt. Oder der berühmte Zettelkasten, den wir von Arno Schmidt kennen. Diese Dinge liegen mir gar nicht so fern, aber meistens merke ich, dass es dann, dass man das doch nicht verwenden kann. Sondern dass es, man freut sich dann, dass man irgendwas aufschreibt. Ich wollte heute auch was in diesem Interview sagen. Ich habe es aufgeschrieben. Es gab so zwei Wörter, wo ich dachte, die verwende ich vielleicht heute. Hemdsärmelig und leutselig. Die dachte ich, würden irgendwann passen für irgendeine Beschreibung, die was mit Hannover zu tun hat oder mit Gerhard Schröder oder anderen Dingen. Aber es hat sich dann gar nicht angeboten, diese beiden Adjektive zu verwenden, leider.
Na, jetzt hast du sie noch untergebracht.
Jetzt konnte ich sie noch unterbringen, aber so ist es mit den meisten Ideen, dass man so denkt, das wäre bestimmt toll. Und dann ist es wie vielleicht mit Anziehsachen, die man sich online kauft. Und man sieht dann das Bild von diesen Anziehsachen und denkt, oh, das wird mir sicherlich gut stehen. Und dann kauft man sich das und merkt, doch nicht. Also oder, mein Körper ist doch so und so und nicht wie der von diesem Model von der Seite. So ähnlich ist es auch mit Sachen, die man sich... Aber man kann auch Glück haben natürlich. Man kann sich auch was im Internet bestellen und es passt dann total gut. So kann man auch... Genau, gibt es auch Interviews, wo man hemdsärmelig und leutselig sagen kann. Aber ja.
Am Ende haben wir es ja dann doch noch irgendwie dahin geschafft. Die Hemdsärmlichkeit vor der Polizeiwache in Hannover. Wir sind leider am Ende der Stunde. Ich danke dir sehr für diesen Gang, diese Zeit und das Gespräch.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen kleinen Rundgang durch Hannover. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Und das war NDR Kultur à la carte heute aus Hannover bei strahlendem Sonnenschein unterwegs mit Jakob Nolte und sein neues Buch. Der Roman Niedersachsen Noir, wird er auch schon genannt, ist bei Surkamp Nova erschienen. Die Frau mit den vier Armen ist der Titel. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.